Professionals spend nearly half the work week on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some Sweet Tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.
Dem Tod auf der Spur.
Spannende Fälle aus der Hamburger Rechtsmedizin.
Der Crime-Podcast vom Hamburger Abendblatt.
Moin und herzlich willkommen zu unserem Abendblatt-Crime-Podcast. Ich bin Bettina Mittelacher, Gerichtsreporterin beim Hamburger Abendblatt. Und mit im Studio ist Rechtsmediziner Klaus Püschel, ohne den hier im Podcast nichts geht. Denn er ist der Mann, der die Toten versteht. Hallo Klaus.
Hallo Bettina. Und hallo, liebe Zuhörer. Unser heutiger Podcast ist mir ein ganz besonderes Anliegen, denn heute wollen wir mal ja aus dem Nähkästchen plaudern sozusagen und uns damit auseinandersetzen, wie weit bei Kriminalfällen Wahrheit und Fiktion, also mit Fiktion meine ich vor allen Dingen auch die Darstellung in den Medien, wie weit die auseinandergehen.
Das finde ich super. Und wenn alles gut läuft, ist die Rechtsmedizin am Ende unserer Sendung einerseits, ja, ich nenne es mal entzaubert, weil alle, die gut zugehört haben, viel mehr über die Thematik wissen als vorher. Aber gleichzeitig entsteht in Sachen Rechtsmedizin ein besonderer Zauber. Denn es wird für die Menschen, die ähnlich ticken wie ich, also die sich für dieses Fach interessieren, eine ganz neue Faszination für die Rechtsmedizin entstehen oder besser gesagt ein besonderes Interesse.
Also das ist alles natürlich ganz in meinem Sinne. Dafür bin ich ja auch Hochschullehrer geworden. Also nicht nur Kriminalist oder Arzt für Rechtsmedizin, sondern Wissenschaftler und Lehrer. Wenn man manche Krimis im Fernsehen sieht oder die entsprechenden Bücher liest, dann kann durchaus der Eindruck entstehen, als sei ein Rechtsmediziner selbst so etwas wie Ermittler, die auch mal im wahrsten Sinne des Wortes dem Übeltäter ein Bein stellen oder ihn zur Strecke bringen, ihn festnehmen. Ich habe tatsächlich sogar schon Krimis gesehen, bei denen der Rechtsmediziner Waffen einsetzt. Also das sind für mich gräußliche Vorstellungen.
Also bei dieser Sache im wahrsten Sinne des Wortes ein Bein stellen oder den Täter festnehmen, damit spielt sie wahrscheinlich auf den Rechtsmediziner Professor Börner an. Der ist doch die Kultfigur aus dem Tatort.
Ja, das ist ein besonderer Fall. Bei dem wird das besonders spitz herausgearbeitet sozusagen, aber Rechtsmediziner spielen ja auch in vielen anderen Filmen oder Krimis eine herausragende Rolle. Ja, das ist gar nicht schlecht für das Fach. Aber was mich stört, ist, dass tatsächlich das Bild des Rechtsmediziners nicht sauber dargestellt ist, sondern tatsächlich romanhaft ausgestaltet oder im Fernsehen überzeichnet. Die kommen dann häufig mit bestimmten Marotten rüber, die Rechtsmediziner. Ja, Börne zum Beispiel mit seinem extrem ausgeprägten Selbstbewusstsein und der andererseits herablassenden Art, wie er teilweise mit den Polizeibeamten, vor allen Dingen aber mit seiner Assistentin Alberich umgeht. Außerdem, ja, was einfach nicht dem Alltag der Rechtsmedizin entspricht, der ist ja immer mittendrin im Geschehen und beteiligt sich an der eigentlichen Verbrecherjacht. Das ist Aufgabe der Polizei, nicht der Rechtsmedizin.
Also der wahre Alltag des Rechtsmediziners ist definitiv anders, als beispielsweise im Tatort dargestellt wird. Das weiß ich natürlich auch längst. Immerhin kennen wir uns gut genug und ich habe auch oft genug mich mit der Rechtsmedizin befasst. Aber deshalb weiß ich auch, Rechtsmedizin ist im wahren Leben nicht minder spannend.
Du sagst es unbedingt. Wenn ich mal an meine eigene Sichtweise auf meinen Beruf denke, ja, wenn ich das Ganze zusammenfasse, dann kann ich sagen, dass das bei mir spannend rüberkommt. Im Mittelpunkt steht allerdings unbedingt meine ärztliche Ausbildung und mein naturwissenschaftliches Interesse, das steht beim Rechtsmediziner eindeutig im Vordergrund.
Also keine Fiktion und der Rechtsmediziner ist auch kein einsamer Kämpfer für Recht und Ordnung?
Nö, überhaupt nicht. Und auch kein Superhirn, kein Actionmann, kein Strafverfolger, aber ein Überzeugungstäter und unbedingt ein Teamplayer. Als Rechtsmediziner will ich unbedingt wissen, was wirklich war und was wirklich wahr ist, war jetzt mit H geschrieben. Die Wahrheit will ich wissen. Darum geht's. Ich bin Wissenschaftler.
Dann erzähl doch mal bitte ein bisschen aus deinem Alltag. Es gibt doch solche Fälle, bei denen es zunächst heißt, hier ist jemand eines natürlichen Todes gestorben. Das war ein Herzinfarkt und bei genauerem Hinsehen stellt sich dann aber heraus, von wegen Herzinfarkt, das war Mord.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Also, wenn jetzt jemand denkt, dass wir bei Menschen, toten Menschen, die angeblich an Altersschwäche oder an einer schweren Krankheit gestorben sind, sozusagen ständig entdecken, dass bei diesen Toten ein Messer im Rücken steckt oder eine Kugel im Kopf, dann kann ich ganz klar sagen, so krass ist das absolut nicht. Das geschieht extrem selten. Aber es gibt durchaus bemerkenswerte Fälle, bei denen ein gewaltsamer Tod zunächst nicht deutlich wurde. Und wobei der Leichenschau tatsächlich etwas übersehen wurde, vielleicht sogar bei Maßnahmen der Polizei und die Wahrheit, also das, was wirklich geschehen ist, das tritt dann erst mit der rechtsmedizinischen Untersuchung zutage, speziell bei der Sektion oder den sonstigen nachfolgenden Spezialuntersuchungen.
Also über einen solcher Fälle, bei denen nach der Sektion wirklich ein ganz anderes Bild entstanden ist, darüber haben wir vor längerer Zeit einen eigenen Podcast gemacht. Das war der Fall des sogenannten Oma-Mörders. Das war ein Krankenpfleger, der im Jahr 2001 binnen 10 Tagen 5 Seniorinnen umgebracht hat und ein 6. Opfer überlebte nur knapp. Erst dachte man, bei den verstorbenen alten Menschen hätte schlicht das Herz versagt, aber in Wirklichkeit war es ganz anders.
Richtig. Durch die rechtsmedizinischen Untersuchungen wurde schließlich erkannt, was sich hier wirklich abgespielt hat. Tatsächlich hatte dieser Pfleger, übrigens ein sehr großer, kräftiger Mann, ja, der hatte die alten Menschen, die alle über 80 Jahre waren, überrumpelt. Das waren übrigens auch alles Frauen. Und sie von der Haustür aus dann ins Schlafzimmer gedrängt und sich auf sie gekniet, sie zum Teil auch ins Bett hineingedrückt und sie dadurch erstickt. Das wurde erst durch die Ergebnisse der Obduktion deutlich. Unter anderem, weil die Opfer schon eine Reihe von Unterblutungen erlitten hatten. Sie hatten auch Rippenbrüche, in Einzelfällen auch sonstige Frakturen, zum Beispiel Brustbein, Schlüsselbein. Aber die Haut hatte wie ein Deckmantel über diesen diversen Verletzungen gelegen, sodass erst bei einer sehr exakten äußeren Leichenschau und der nachfolgenden Sektion das Ausmaß der Verletzung klar wurde. Vor allen Dingen dann auch der Todesmechanismus, also dieses Ersticken.
Und durch die parallel durchgeführten Ermittlungen der Polizei ergab sich, der Mann hatte die Frauen getötet, um sie ungestört ausrauben zu können.
So war das. Dieser Mann war eben bei einem Pflegedienst beschäftigt gewesen. Er kannte die Opfer. Er wusste zum Teil auch, wo etwas mehr Geld zu holen war. Wir reden aber wirklich um keine größeren Beträge. Der Richter sagte damals in der Urteilsverkündung sogar, ja, irgendwie kritisch, so wenig ist manchen Leuten ein Menschenleben wert. Also wir reden über 5 Tote und dann eben einen Betrag im niedrigen 4-stelligen Bereich.
Der Täter wurde ja schließlich zu lebenslanger Haft wegen 5-fachen Mordes sowie eines Mordversuchs verurteilt. Das war ein wirklich erstaunlicher Fall, wie man ihn auch als sehr erfahrener Rechtsmediziner nicht häufig erlebt, oder?
Also im Hinblick auf die Serie war das der krasseste Fall überhaupt im Hinblick auf Tötung von Senioren. Überleg mal, Bettina, in 8 oder 9 Tagen hat dieser Täter 5 Seniorinnen getötet und eine fast getötet. Das ist also eine extreme Frequenz an Taten. Und ich glaube, das hat es woanders auch noch nie gegeben. Für uns hier im Norden war das jedenfalls der extremste Fall ever. Sehr, sehr ungewöhnlich. Und im Hinblick auf die Frequenz des Tötens bei einem Serienmörder, ja, absoluter Rekord, in Anführungsstrichen.
Ja, natürlich ein trauriger Rekord, ganz klar. Du hast vorhin gesagt, dass du als Rechtsmediziner herausfinden willst, wie es wirklich war. Das ist ja in vielen, vielen, vielen Fällen gelungen. Als Experte begreift man, was die Toten einem sagen wollen. So kann man das doch ausdrücken?
Ja, ich gebrauche gerne dieses Bild. Also ich will die Toten verstehen. Ich will in ihnen lesen wie in einem Buch. Ich will wissen, was wirklich war. Wenn ich zum Beispiel bei einem Toten ein bestimmtes Verletzungsmuster diagnostiziere, dann kann ich den Ablauf rekonstruieren. Beispielsweise weiß ich, dass hier ein Erstickungsmechanismus stattgefunden hat. Da gibt es ganz typische Merkmale, die ein Leichnam aufweist, und die muss man eben exakt kennen. Dafür braucht man entsprechende Erfahrung und eine entsprechende, ja, Weiterbildung.
Also wenn du von Erstickungsmechanismus beispielsweise sagst, dann seht ihr eine Strangmarke am Hals, aber nicht unbedingt in allen Fällen.
Ja, also Ersticken ist ja ein Oberbegriff. Da geht es letztlich um die Frage eines Sauerstoffmangels. Durch den Erstickungsmechanismus wird verhindert, dass Sauerstoff in die Lunge gelangt und in die Blutbahn. Und das kann man durch verschiedene Mechanismen erreichen, beispielsweise durch Erdrosseln mit einem Werkzeug, was um den Hals herumgelegt wird, oder Würgen, wenn der Hals zugedrückt wird. Das muss man sehr exakt untersuchen. Also die Halsregion ist besonders wichtig. Die wird von uns immer sehr detailliert in Augenschein genommen, und am Hals erfolgt dann auch eine sehr feine schichtweise Präparation. Aber abgesehen vom Hals, indirekte Zeichen, die auf einen Erstickungsmechanismus mit Gewalteinwirkung am Hals zurückzuführen sind, sind zum Beispiel die punktförmigen Blutungen im Bereich der Augenbindehäute und in der Gesichtshaut, zum Teil auch hinter den Ohren und in der Mundschleimhaut. Da weiß man dann als Rechtsmediziner bei der Rekonstruktion sehr genau, dass hier durch Gewalteinwirkung im Brustkorbbereich oder am Hals die Person erstickt ist.
Euch entgeht also nichts?
Ja, das will ich so nicht sagen. Übrigens, um das noch zu vertiefen, man muss da nicht nur am Hals exakt mit den Messerschnitten präparieren, sondern man muss auch die inneren Organe genau untersuchen, weil sich auch dort Erstickungszeichen zeigen. Und zu meinen besonderen wissenschaftlichen Untersuchungen, die ich zum Beispiel im Rahmen meiner Habilitation durchgeführt habe, gehören dann auch vor allen Dingen mikroskopische Untersuchungen, die am Lungengewebe zeigen, dass es hier zu einem akuten Sauerstoffmangel gekommen ist. Und man kann auch durch mikroskopische Untersuchungen dann den Erstickungsmechanismus objektivieren. Also man muss ein sehr breites Spektrum an Untersuchungen einsetzen, nicht nur die äußere Leichenschau und die Sektion.
Kommen wir zurück zur Sprache der Toten. Was erzählt ein Leichnam denn alles?
Ja, ich gebrauche gerne dieses Bild, dass der Leichnam sozusagen spricht. Ich muss seine Sprache verstehen, und er beantwortet mir dann die sogenannten W-Fragen. Ja, wie, was ist passiert? Was ist die Todesursache? Womit wurde der Tod hervorgerufen oder wodurch? Zu welcher Zeit? An welchem Ort? Also alle diese Fragen kann ich durch die genaue Untersuchung des Toten beantworten. Beispielsweise auch erkennen, ob er an dem Ort zu Tode gekommen ist, an dem wir ihn gefunden haben, und zu welcher Zeit das in etwa passiert ist.
Also daraus schließe ich, das hast du hier gerade erklärt, Rechtsmediziner gehen etlichen weiteren Fragen auf den Grund als nur die nach der Todesursache, nämlich unter anderem Todeszeitpunkt, und darum, welche Spuren Rückschlüsse auf den Täter zulassen.
Genauso ist das. Eine zentrale Frage ist ja zum Beispiel immer die Todeszeit, wenn es um das Alibi von Tatverdächtigen geht. Aber abgesehen von der Todeszeit ist natürlich die Rekonstruktion extrem wichtig. Was hat sich genau abgespielt? Wie konnte es dazu kommen, dass der Leichnam zu diesem Zeitpunkt an diesem Ort gefunden wurde, dass die Person zu Tode gekommen ist? Und wir wollen natürlich durch unsere Untersuchungen, das ist mein Anliegen als Arzt ganz besonders, auch verhindern, dass ähnliche Todesfälle in Zukunft geschehen. Vor allen Dingen, dass dieser Täter weitermachen kann, indem wir ihn tatsächlich überführen helfen.
Also bei der Frage, wie können wir ähnliche Todesfälle in Zukunft verhindern? Da geht es doch auch darum, was lernt man aus einem bestimmten Fall. Also wenn ich das richtig verstehe, ist ein Paradebeispiel dafür, wie aus Erkenntnissen von Todesfällen weitere tragische Ereignisse verhindert werden können, doch der plötzliche Kindstod. Lange wusste man nicht, wieso es dazu kommen kann, dass ein gesundes Kind über Nacht völlig unerwartet stirbt und vor allem, wie man da Vorsorge treffen kann.
Ja, Bettina, da sprichst du ein sehr, sehr wichtiges Thema an. Da zeigt sich ganz besonders, dass man durch genaues Hinschauen, durch Lernen von den Toten verhindern kann, dass andere Kinder sterben. Das zeigt auch einmal wieder, wie wichtig es ist, dass Ärzte vor Ort sehr genaue Beobachtungen machen und Untersuchungen durchführen. Und so war es auch beim plötzlichen Kindstod. Wir sind immer wieder vor Ort gewesen. Wir haben immer wieder die Auffindungssituation dieser Kinder beobachtet, dokumentiert und uns ist dann aufgefallen, die meisten Kinder liegen in verräucherten Kinderzimmern. Verräuchert hieß damals, die Eltern haben geraucht. Ja, und Kinderzimmern, denen es zu warm ist. Und sie liegen in Betten, die im Grunde zu eng sind, zu viele warme Decken haben. Und sie liegen in Bauchlage. Das ist besonders auffällig. Das kann man dann vor allen Dingen auch an den Leichenflecken erkennen, die sich bei diesen Kindern bäuchlings ausbilden.
Also da kann man jetzt also umgekehrt Rückschlüsse dafür ziehen als Eltern oder werdende Eltern, was man jetzt also vermeiden sollte, beispielsweise nicht rauchen und?
Ja, also die Kinder müssen unbedingt in einer rauchfreien Umgebung groß werden. Das ist extrem wichtig. Andere Faktoren, Drogenkonsum bei den Eltern ist hochgradig problematisch, Alkohol ist problematisch und dann sehr praktisch, die Kinder sollen nicht in Bauchlage schlafen, das ist im Grunde der wichtigste Faktor. Sie sollten nicht überwärmt werden durch zu enge, zu kuschelige Betten, sondern sie sollten in luftigen Schlafsäcken auf harten Matratzen liegen. Und was auch wichtig ist, die Mütter sollten möglichst lange stillen, das ist ein wichtiger Faktor, der für die Immunsituation bei dem Kind eine besondere Rolle spielt und für die Infektabwehr.
Also wir haben jetzt gerade über ein Paradebeispiel gesprochen, wie man von den Toten für die Lebenden lernen kann. Gibt es weitere, sagen wir mal, ganz zentrale Ergebnisse oder Erkenntnisse jetzt in anderen Todesfällen?
Also da gibt es sehr, sehr, sehr viele Beispiele. Zuletzt, lass mich nur kurz eingehen auf die Corona-Pandemie. Man lernt natürlich durch die sorgfältige Untersuchung von Toten etwas über Infektionskrankheiten, über die Ausbreitung von Infektionen und über die Todesmechanismen, auch über die Wirkung von Impfungen. Und ganz allgemein kann man tatsächlich sagen, dass bei der Untersuchung von Toten immer wieder sehr wichtige Ergebnisse zutage treten, die für die Zurückgebliebenen wichtig sind. Zum Beispiel auch beim plötzlichen Herztod, wenn dann festgestellt wird, dass es da eine besondere, auch genetisch fixierte Konstellation gibt, die zum Teil nur dadurch letztlich behandelt werden kann, dass man anderen Personen dieser Familie eventuell einen Herzschrittmacher implantiert. Also es geht auch um sehr praktische Dinge für andere Familienangehörige oder für die Kinder dieser Toten.
Was Rechtsmediziner doch auch noch antreibt, ist, wie unterstützt man am besten die Opfer, also die direkten und die vielen indirekten. Du hast eben gerade die Hinterbliebenen, also die Angehörigen angesprochen. Rechtsmedizin ist doch Opfermedizin?
klar, ich habe jetzt Beispiele genannt, so aus dem Bereich von Infektionen oder erblichen Krankheiten. Aber natürlich geht es auch um äußere Einflüsse. Nimm nur das Beispiel Kohlenmonoxid. Wenn wir tatsächlich die Diagnose einer Kohlenmonoxidvergiftung stellen, dann können wir verhindern, dass andere Personen ein ähnliches Problem haben, nämlich Kohlenmonoxid einatmen. Oder wenn wir einen Stromtod feststellen, dann können wir verhindern, dass jemand anderes auch noch in Gefahr gerät. Ganz allgemein bei Vergiftungen können wir natürlich durch rechtzeitige Diagnosestellung verhindern, dass andere Menschen ein ähnliches Schicksal erleiden.
Wie ist denn das, das Bild vom Rechtsmediziner, das der Laie vielleicht hat, ihr obduziert die Toten, das ist ja auf keinen Fall komplett. Ihr macht ja sehr viel mehr, ihr untersucht auch Lebende. Erzählt doch bitte mal darüber.
So ganz allgemein, wir sind zuständig für die Krankheit Gewalt und Vergiftung und die treten natürlich nicht nur bei Toten auf, sondern auch bei Lebenden und deswegen untersuchen wir auch viele verletzte Personen mit einer ganz unterschiedlichen Vorgeschichte. Und wir haben auch ein sehr, sehr gut ausgestattetes Labor für die Diagnose von Vergiftungen. Also die Lebenden spielen in unserem Untersuchungsgut eine ganz wichtige Rolle. Ehrlich gesagt, im Grunde untersuchen wir häufiger Lebende als Tote.
Wenn also jemand herablassend oder zynisch über Rechtsmediziner sagt, ach, das sind doch die Ärzte, die immer zu spät kommen, denn die Opfer sind ja schon tot, dann stimmt das gar nicht, weil ihr ja auch Lebende untersucht?
Also so ein Spruch, der macht mich tatsächlich auch immer ein bisschen böse, ein bisschen wütend, denn unsere Erkenntnisse sind auch für die Lebenden extrem wichtig. Also wir kommen nicht immer zu spät oder wenn wir bei einer Person, die verstorben ist, zu spät kommen, dann haben wir trotzdem die Möglichkeit, anderen zu helfen, damit sie nicht ein ähnliches Schicksal erleiden. Und wir bringen den Angehörigen Gewissheit. Ein rechtsmedizinisches Gutachten, das Klarheit schafft, ist in vielen Situationen die allerbeste Medizin überhaupt und für die Angehörigen möglicherweise wichtiger als andere Dinge, die für ihr Wohl und zum Trost sofort angeboten werden. Und eigentlich stehen diese Fragen jedenfalls auf längere Sicht im Vordergrund. Warum musste mein Bruder sterben, meine Großmutter, mein Onkel, mein Kind? Und dann auch solche Fragen, haben diese Personen leiden müssen? Und was ist genau passiert? Und natürlich, was können wir über den Täter sagen? Also die rechtsmedizinische Begutachtung ist für die Angehörigen manchmal heilsamer als Medikamente oder eine ärztliche Behandlung.
Das kann ich mir durchaus vorstellen, so wie du das erklärt hast. Klarheit ist sehr, sehr wichtig. Sonst stellt man sich vielleicht irgendwelche gruseligen Aspekte vor und kommt nie wieder zur Ruhe.
Eben. Wir können tatsächlich den Angehörigen viele Dinge erklären und nahebringen, die sie dann auch zu einer gewissen Ruhe und Entspannung führen.
Wir haben eingangs von Fiktion und Wirklichkeit bei der Rechtsmedizin gesprochen. Lass uns doch bitte mal auf einen Aspekt eingehen, der im Krimi sehr, sehr oft unrealistisch dargestellt wird, nämlich die Bestimmung der Todeszeit. Wenn man den Tatort oder andere Krimis schaut, sieht es im Film oft so aus, der Rechtsmediziner guckt sich am Tatort die Leiche an und sagt dann beispielsweise, der Tod trat zwischen Mitternacht und 1 Uhr morgens ein.
Ja, das ist aber tatsächlich nur im Fernsehen so oder manchmal wird es vielleicht auch im Krimi immer noch so dargestellt, obwohl die meisten Autoren das inzwischen besser wissen. Also die Festlegung der Todeszeit gehört für Rechtsmediziner schon immer noch zu den besonders schwierigen Themen des Faches. Um es so ganz allgemein zu sagen, innerhalb der ersten 24 Stunden nach Todeseintritt können wir die Zeit eingrenzen etwa auf plus minus 3 Stunden. Also wir geben dann ein Zeitfenster von etwa 6 Stunden an. Und wenn der Tod schon vor einigen Tagen eingetreten ist, dann kann man das auch nicht einmal mehr auf den Tag genau sagen. Und wenn der Tod noch länger zurückliegt, können wir das auch nicht mehr in der Woche oder für die Woche und den Monat sagen, sondern müssen noch viel größere Zeiträume angeben.
Gehen wir doch jetzt mal von der Theorie in die Praxis. Erzähl doch bitte mal anhand eines Falles, wie sich der Einsatz eines Rechtsmediziners abspielen könnte. Also ich stelle mir das so vor, als erstes kommt der Anruf der Kriminalpolizei, dass es einen Todesfall gegeben hat, der rätselhaft ist.
Your time and expertise are valuable, making Focus one of the most important resources to have at work. These days, professionals spend nearly half the work week on written communication, and it can be difficult to stay on task with all the emails and documents you have to get through. With Grammarly as your AI writing partner, you can stay focused and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions, wherever you write. It works across 500,000 apps and websites, so it can help with everything, from brainstorming presentation ideas to sounding more confident and persuasive in emails and reports. For 15 years, Grammarly has offered best-in-class communication support and enterprise-grade security on a business model that doesn't sell your data. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Also die Praxis ist tatsächlich so, dass natürlich zunächst einmal die Polizei vor Ort ist. Und die Polizei muss die erste Entscheidung treffen, ob hier viele Fragen offen sind, ob es Anhaltspunkte für ein Fremdverschulden gibt und ob der Einsatz eines Rechtsmediziners die Polizei weiterbringt. Und das wird auch am Telefon erörtert. Manchmal, wenn die Polizeibeamten sehr erfahren sind, entscheiden sie das aber auch schon. Und dann wird unser Bereitschaftsdienst angerufen. Wir haben ja eine 24 Stunden rund um die Uhr Bereitschaft, übrigens auch an allen Sonn- und Feiertagen, und würden dann tatsächlich zu jeder Tages- und Nachtzeit innerhalb von kurzer Zeit, also mit einer Alarmierungszeit von maximal 30 bis 60 Minuten aufbrechen.
Also wenn ich jetzt annehme, beispielsweise der zweite Weihnachtstag ist ein guter Tag, um jemanden umzubringen, weil da schläft die Polizei und die Rechtsmedizin schläft, das ist natürlich ein Irrglaube, weil immer jemand im Dienst ist und zwar Fachleute im Dienst sind.
Genau so ist das. Also wir sind 365 Tage im Jahr bereit, übrigens nicht nur in Hamburg, sondern auch in der Umgebung. Manchmal müssen wir größere Strecken zurücklegen. Das Einsatzgebiet geht. Ja, das sind die weitesten Entfernungen, zum Beispiel bis Helgoland. Da schaffen wir es natürlich nicht in so kurzer Zeit. Manchmal sind wir dann sogar mit dem Hubschrauber im Einsatz oder mit dem Schiff. Gut, also der 22. Dezember ist kein besonders guter Tag. Ich kann mich übrigens an einen 22. Dezember besonders gut erinnern, weil da mal etwas sehr Merkwürdiges passiert ist in einem sehr kleinen Ort im nördlichen Niedersachsen. Das war ja wirklich ein Ereignis, das hat mich fast umgehauen. Ich hatte Hintergrundsdienst. Eine junge Ärztin ist zunächst einmal von der Polizei informiert worden. Die war dann allerdings unsicher, wie sie sich am Tatort zu verhalten hat. Es schien sich um ein Tötungsdelikt zu handeln. Geschehensort, ein landwirtschaftliches Anwesen, ja, fernab der nächsten Kleinstadt. Also ja, fast 30 Kilometer im Niemandsland.
Also nach dem Anruf der Polizei beziehungsweise dieser Kollegin, machst du dich dann auf den Weg als du als Hintergrunddienst? Was hast du denn in dem Moment dabei?
Ja, in dem Fall sind wir sogar von vornherein zu dritt aufgebrochen. Es deutete sich ja an, dass eine Sektion eventuell auch anstand. Also die junge Ärztin hat mich begleitet und auch ein Sektionsgehilfe. Und für die ersten Untersuchungen am Geschehensort haben wir dann einen sogenannten Tatortkoffer. So heißt der wirklich.
Was ist da drin in so einem Tatortkoffer?
Ja, in einem Tatortkoffer sind viele verschiedene Utensilien, zum Beispiel auch Skalpelle und Pinzetten und Handschuhe, aber an technischen Gerätschaften vor allen Dingen ein sehr exakt messendes Digital-Thermometer, mit dem wir Leichentemperatur messen können, zum Beispiel auch, ja, wenn man will, Hirntemperatur. Umgebungstemperatur, dann brauchen wir unbedingt für Todesfälle, die erst kurz zurückliegen, ein sogenanntes Reizstromgerät. Wir versuchen also die Muskulatur zu reizen, um damit auch die Todeszeit einzugrenzen. Naja, und wir betreiben unter Umständen auch Spurensicherung. Das muss in Absprache mit der Polizei passieren. Also wir haben auch dann entsprechende Utensilien für DNA-Abstrichmaßnahmen.
Wie genau lässt du dich denn vorab von der Polizei informieren, was am Geschehensort los ist? Wird da gesagt, also wir haben hier einen Toten, oder sagen die gar nichts nach dem Motto, machen Sie sich selber ein Bild? Wie funktioniert das?
Also da gibt es ja zwei Ebenen. Das eine ist die telefonische Vorabinformation, nach der wir entscheiden, in welcher Besetzung wir losfahren. Also einer alleine oder vielleicht sogar schon zwei oder drei Personen. Und am Geschehensort selbst, also meistens handelt es sich ja um den Leichenfundort, da erfolgt dann eine Information durch den Beamten der Mordkommission. Meistens ist die schon vor Ort, und zwar der Beamte, der dann vor Ort die Leitung der Untersuchungen hat. Und der teilt uns dann auch ein, also am Tatort bzw. Leichenfundort hat die Mordkommission das Sagen, und wir passen uns da dann ein mit unseren Untersuchungen am Leichnam und mit der Spurensicherung in Relation zu den Spurensicherungsmaßnahmen der Kripo.
So, wie ist es denn am Geschehensort? Du guckst dir, wenn es einen Toten gibt, den Toten an, aber du drehst den Leichnam nicht um, solange die Spurensicherung nicht mit ihrer Arbeit fertig ist, oder?
Also es erfolgt eine Besprechung. Wir besprechen mit dem Leiter der Kripo vor Ort, also der Mordkommission, was jetzt am allerwichtigsten ist. Was unwiederbringlich verloren geht, sind die Spuren, wenn man an einem Leichnam zu viele Veränderungen vor sich nimmt. Deswegen warten wir in der Regel. Andererseits spielt die Festlegung der Todeszeit eine wichtige Rolle, sodass wir dann mit der Spurensicherung absprechen müssen, ab wann wir zumindest die ersten Feststellungen im Hinblick auf die Todeszeit durchführen. Das ist ja extrem wichtig. Und ganz extrem wichtig ist vor allen Dingen auch, dass wir die entsprechenden Spurensicherungsanzüge anhaben, damit wir selber nicht falsche Spuren am Geschehensort legen. Das erfolgt heute alles doch sehr, sehr professionell. Übrigens auch anders als im Fernsehen oder im Kino. Dort schlüpfen ja die Ermittler der Mordkommission manchmal unter den Absperrungen durch und nähern sich relativ schnell dem Leichnam, indem sie nur einen Handschuh anziehen. Das geht gar nicht. Also die Ermittler müssen unbedingt sich auch in diese Spurensicherungsanzüge zwängen. Das ist natürlich im Film beim Tatort vergleichsweise langweilig. Und da sieht es dann so aus, als wenn die Beamten der Mordkommission durch ihre Untersuchung auf den ersten Blick gleich alles immer richtig erkennen.
Du in deinem Spurensicherungsanzug, du siehst ja also am Tatort sicher den Leichnam an, guckst, wo es beispielsweise Blut gibt, wo auf den ersten Blick Verletzungen zu sehen sind?
Genau, also die Umgebung schauen wir uns im Grunde als erstes an. Also wir gehen nicht direkt zum Leichnam, sondern werfen einen Blick in die Umgebung und versuchen natürlich die Spuren möglichst wenig zu verändern. Und da geht es um Blutspuren, es kann aber auch tatsächlich um andere Spuren gehen, also Tatwerkzeuge, die man dort findet, oder verschobene Gegenstände, Möbel. Da muss man je nach Tatort oder Leichenfundort sein Verhalten anpassen. Bei den Blutspuren gibt es dann eine Abstimmung mit der Polizei, wer diese Spuren sichert. In der Regel macht das die Spurensicherung der Kripo. In besonderen Fällen führen wir eigene Spurensicherungsmaßnahmen durch. In der Regel verlassen wir uns aber auf die Dokumentation durch die Kripo. Der allererste Eindruck ist allerdings nicht unwichtig. Ja, wir können schon relativ schnell erkennen, ob es sich um Schleuderspuren handelt, Wischspuren, Spritzspuren, Schleifspuren, all so etwas, und auf die Art und Weise tatsächlich sehr schnell zu einer ersten Rekonstruktion kommen.
Also du sprachst eben von diesen unterschiedlichen Blutspuren und wie die aussehen. Daraus könnte man zum Beispiel erkennen, beispielsweise aus welcher Richtung möglicherweise ein Schuss kam oder ob ein schwer verletztes Opfer sich noch bewegt hat, beispielsweise durch einen Raum geflüchtet ist oder versucht hat zu fliehen?
Genau, um all diese Dinge geht es. Man kann zum Beispiel auch sehen, ob von einem Tatwerkzeug noch Blut abgeschleudert ist. Das ist ja auch nicht so ganz unwichtig. Also das Blutspurenbild ist für die Rekonstruktion des Geschehens von großer Bedeutung. Übrigens jetzt nochmal zurück zu dem Geschehen an jedem 22. Dezember. Da war das so, dass der Leichnam, um den es in erster Linie ging, der lag in seinem Wohnzimmer, war vollständig bekleidet, bäuchlings lag er auf einem Sessel. Der Kragen war besonders ausgedehnt, beim Opfer Blut durchtränkt. Auch die Hände waren blutverschmiert.
Wenn du jetzt sagst, blutverschmierte Hände, da guckst du doch sicher genau, wie die ob es Verletzungen an Händen und Armen geht, um zu sehen, ob das Opfer versucht hat, einen Angriff abzuwehren?
Genau, es gibt Verletzungen, insbesondere an den Unterarmen und Händen, die typisch sind für Abwehrhandlungen. Wenn also aktiv ins Messer hineingegriffen wird, hier ging es letztlich auch um ein Messer, oder wenn die Hände oder Unterarme schützend vor den Körper gehalten werden. In diesem Fall war das dann so, das nehme ich gleich mal vorweg, das Opfer hatte viele, viele Stichverletzungen, aber keinerlei Schnitt- oder Stichverletzung als Abwehrhandlung. Also zu dem Zeitpunkt, als dieser alte Mann die Stichverletzung beigebracht bekam, hat er sich nicht mehr gewehrt.
Daraus kann man sicherlich auch Rückschlüsse ziehen, dass er vorher schon handlungsunfähig oder eingeschränkt handlungsfähig war, in irgendeiner Form betäubt. Aber kommen wir jetzt zunächst mal noch zu einem anderen Punkt, der dich am Tatort erwartet hat. Ich weiß ja, dass es da noch ein weiteres Opfer gab.
Ja, wenn wir uns diesem zweiten Opfer zuwenden, dazu muss man sagen, da hat sich herausgestellt, dass das der Bruder des getöteten Mannes war. Dieser Schwerverletzte wurde in einem Nebengebäude des landwirtschaftlichen Anwesens aufgefunden. Er wurde sehr schnell ins Krankenhaus abtransportiert. Also wir haben den Mann vor Ort gar nicht mehr als verletzte Person gesehen, sondern wir haben ihn später tatsächlich im Krankenhaus untersucht. Das geschah noch am nächsten Vormittag. Ganz spannende Situation von daher. Also wir haben einen Tatort gesehen, auch mit Blutspuren, und das Opfer erst viele Stunden später im Krankenhaus.
Da gibt es aber dann, doch noch eine weitere Person.
Ja, es gab noch eine weitere Person, nämlich ja, den vermutlichen Täter. Dieser Mann lag so unter einer Schräge in einem Verschlag. Der wurde dann auch festgenommen. Er schlief übrigens tief, als die Polizei kam. Und neben sich hatte er ein Messer. Das haben wir dann auch als das vermutliche Tatwerkzeug identifiziert. Das wies starke Blutanhaftungen auf. Und es kam auf jeden Fall für die Verletzung des getöteten Hausbesitzers in Betracht. Nochmal, Bettina, um das auch klar zu sagen, das Messer wurde natürlich sofort erstmal vorschriftsmäßig im Hinblick auf die Spurensicherung verpackt. Und ich habe das nie selbst in die Hand genommen, sondern habe es tatsächlich nur in einem Beutel gesehen. Und die Spurensicherung war hier das Wichtigste.
Du sagtest, dass dieses Messer als Tatmesser zumindest auf den ersten Blick für die Verletzung des getöteten Hausbesitzers in Betracht kommt. Wie erkennst du sowas? Vermutlich nicht wegen der Klingenlänge, denn wie tief ein Einschnitt war oder eine Stichverletzung, das stellte dann ja erst genau bei einer Obduktion fest.
Genau. Also letztlich kann man das am Anfang auch nicht sicher sagen. Also ein wichtiger Punkt ist schon mal, wenn Blut anhaftet, dann kommt es vor allen Dingen auch darauf an, ob das Messer ja Veränderungen aufweist, ob es verbogen ist, ob es stabil genug ist. Und die Breite der Klinge spielt eine wichtige Rolle für die Ausdehnung der Stichverletzungen am Körper, also wie lang die Stichverletzungen sind. Und die Tatsache, ob es sich um ein Messer mit einer Schneide handelt oder um ein beidseits geschärftes Messer, ist auch wichtig für die Ausprägung der Stichverletzung. Wenn die Messerklinge einen ja, breiten Rücken aufweist, dann ist die eine Seite der Stichverletzung tatsächlich am Getöteten auch stumpf, so nennen wir das.
Das war jetzt also der erste Eindruck zu dem Getöteten und Bezug auf den Geschehensort. Aber du untersuchst doch auch den Mann, der nach erster Einschätzung der Polizei als Täter in Betracht kommt, oder?
Genau, das haben wir in dem Fall auch gemacht. Und zwar in der nächsten Polizeiwache. Das war allerdings 25 Kilometer entfernt. Dort wurde der Mann dann aus der Zelle geholt. Als wir ihn gesehen haben, stand er noch deutlich unter Alkoholeinfluss. Und wir konnten an seinem Körper diverse Blutspuren sichern. Wir haben vor allen Dingen natürlich auch seine Hände untersucht. Da werden dann auch Abstriche genommen. Und nach eigenen Verletzungen dieses Mannes wird genau geschaut.
Wenn du sagst, die Hände werden genau untersucht, dann doch auch sicher, um Spuren zu sichern, weil der Mann ja in eine körperliche Auseinandersetzung mit dem Getöteten, mit dem Schwerverletzten wahrscheinlich verwickelt gewesen ist.
Ja, so ist das. Aber abgesehen von den Händen werden also auch die Tatverdächtigen von Kopf bis Fuß untersucht, vorne und hinten. Die müssen sich tatsächlich auch vollständig entkleiden, damit wir den ganzen Körper untersuchen können. Da kann man sich nicht auf die Hände beschränken. Und es erfolgen in einer solchen Situation dann auch Asservierungen von Spuren. Und es werden für chemisch-toxikologische Untersuchungen in aller Regel Urin, Blut und Haare gesichert. Also es geht darum, um den Nachweis von Alkohol, Drogen und Medikamenten.
Und wenn das erledigt ist, also diese Sicherung von Körperspuren beziehungsweise unter anderem Haaren für solche Untersuchungen, dann erfolgt doch üblicherweise die Obduktion des Toten. Was hat die denn in diesem Fall ergeben, von dem wir hier reden, an diesem 22. Dezember?
Ja, also in dieser Nacht und am nächsten Morgen hatten wir so ein wenig Triage. Wir mussten entscheiden, erst die Obduktion, dann die Untersuchung des Tatverdächtigen, dann die Untersuchung des Schwerverletzten. Und ja, in dieser Reihenfolge haben wir es dann auch gemacht. Und Die Obduktion haben wir in dem Fall tatsächlich in einem nahegelegenen Krankenhaus durchgeführt. Und wir haben bei dem 82-jährigen Opfer festgestellt, und das war dann schon etwas überraschend, dass der ganz intensiv gewürgt worden war. Das handelte sich also um eine Strangulation. Der Mann hatte sehr ausgedehnte sogenannte Stauungsblutungen. Das sind punktförmige Blutungen im Bereich des Gesichtes, des Kopfes, vor allen Dingen der Augenbindehaut. Und am Hals hatte er sehr ausgedehnte Halsweichteilblutungen, eine Zungenbeinfraktur, und von daher war die Diagnose des Würgens ganz eindeutig. Die Stichverletzungen, von denen der Mann auch wirklich sehr zahlreiche hatte, die haben zwar noch geblutet, wir haben uns aber sehr eindeutig festgelegt, dass der Mann durch das Würgen schon weitestgehend geschädigt war und handlungsunfähig und sich nicht mehr wehren konnte.
Aber du hast ja von mehreren Stich- und Schnittverletzungen erzählt, die unter anderem am Hals waren und am Rücken, wenn ich das richtig erinnere. Was ist denn da, ich sag mal, die massivste oder die wirkungsvollste Verletzung gewesen? Was war möglicherweise auch mit todesentscheidend?
Naja, also das kann man hier durchaus auch mal wieder als eine Art Übertötung bezeichnen. Der alte Mann hatte noch 20 Stich- und Schnittverletzungen am Hals, und vom Rücken her war durch einen tiefen Einstich die Körperhauptschlagader getroffen worden. Also auch die Stichverletzungen wären für sich alleine tödlich gewesen.
Du hast gesagt, die Körperhauptschlagader, also die Aorta. Du hast mir mal erzählt, in Zusammenhang mit einem anderen Fall, dass die Aorta in etwa den Durchmesser eines Gartenschlauchs hat. Da kann man sich das also auch vorstellen, auch als medizinischer Laie. Also dann ist auch für den medizinischen Laien plausibel, dass eine Verletzung eines so großen Blutgefäßes sehr wahrscheinlich tödlich ist.
Ja, sicher. Also eine Stichverletzung in die Körperhauptschlagader kann man nicht überleben. Allenfalls sozusagen, wenn das im Operationssaal passiert, also in einer Operationsbereitschaft. Aber das kommt ja in der Praxis nicht vor. Solche Verletzungen sind tödlich. Allerdings, um das nochmal zu betonen, hier war tatsächlich ein Würgevorgang vorausgegangen, durch den das Opfer auf jeden Fall völlig handlungsunfähig und tief bewusstlos war. Trotzdem ist es noch weitgehend ausgeblutet, und die Rekonstruktion war dann klar. Mit dem Messer muss auf den Mann intensiv eingewirkt worden sein, ganz kurz nach dem Strangulationsvorgang. Das ist also sozusagen ineinander übergegangen, und die Stiche wurden auch noch mit erheblicher Gewalt geführt.
Woran habt ihr das festgemacht?
Ja, da waren Knochen durch Stochung eingekerbt, und von daher war das ganz klar, dass der Täter einen Tötungswillen hatte.
Also er hat wuchtig zugestochen. Du hast jetzt also die Obduktion durchgeführt. Du hast den Verdächtigen untersucht. Was passiert als nächstes?
Ja, ich hatte ja schon hingewiesen, dass wir auch noch im Krankenhaus waren und den Bruder des Getöteten dort untersucht haben. Der wies auch diverse Verletzungen auf, die wir dann auf eine massive Schlägerei zurückgeführt haben. Der hatte diverse Hautplatzwunden, Hautunterblutungen, Rippenquellungen und war selber auch hochgradig alkoholisiert.
Ja, das wäre jetzt eigentlich meine nächste Frage gewesen. Da sind ja sicherlich auch Untersuchungen angestellt worden. Was war denn da das Ergebnis?
Naja, kaum zu glauben, aber war der Täter oder der zunächst Tatverdächtige hatte zurückgerechnet, nachdem unser Labor das alles untersucht hatte, 3,5 Promille. Also noch einmal langsam, 3,5 Promille. Der war schwerst betrunken.
Aber oha, da musste er ziemlich trinkfest gewesen sein, um so einen Wert überhaupt zu erreichen.
Genau so war das. Das ließ sich aus der Vorgeschichte dieses Mannes auch gut ableiten. Übrigens, die Männer haben häufig miteinander gezecht. Und der Verletzte, den wir im Krankenhaus untersucht haben, der hatte auch 3 Promille immerhin. Dagegen war der Tote, also der Erwürgte und dann durch Stichverletzung Verletzte, überhaupt nicht alkoholisiert. Der hatte 0,0 Promille. Und eigentlich wollte der Mann für Ordnung sorgen und damit ist er aber dem Täter auf die Nerven gegangen und der hat ihn tatsächlich deswegen angegriffen, weil der alte Mann ihn gestört hat.
Es kam dann auch später zum Prozess, wobei der ursprünglich Verdächtige auch der Angeklagte war.
Ja, das war aus dem Spurenbild eindeutig und die Kriminalpolizei hat das Geschehen dann gut rekonstruieren können. Der Täter selber hat nichts weiter ausgesagt. Seine Erinnerung war offensichtlich stark getrübt oder er wollte auch nicht sprechen. Immerhin, seine Tatbeteiligung war eindeutig und das war ein außer Kontrolle geratenes Zechgelage und getötet wurde der Mann, der daran unbeteiligt war.
Wenn ich bedenke, dass der Angeklagte zur Tatzeit ja 3,5 Promille hatte, wie du gesagt hast, dann ist doch die Frage, ob seine Schuldfähigkeit dann nicht eingeschränkt oder sogar aufgehoben war.
Tatsächlich war dies eins der ja entscheidenden Momente bei der Frage, welches Urteil am Ende für den Angeklagten herauskommen soll. Ein psychiatrischer Sachverständiger kam im Rahmen der Hauptverhandlung zu dem Ergebnis, dass nicht sicher auszuschließen sei, dass die Schuldfähigkeit des Angeklagten vollständig aufgehoben war, also die Schuld- und Steuerungsfähigkeit.
Also mit anderen Worten, es könnte sein, dass er wegen seiner extremen Alkoholisierung schuldunfähig ist. Und in solchen Fällen ist nach deutschem Recht eine Verurteilung beispielsweise wegen Körperverletzung oder Totschlags ja auch gar nicht mehr möglich.
So ist bei uns die Rechtslage, weil der Angeklagte für seine Tat nicht wirklich verantwortlich gemacht werden kann. Das ist richtig. Insofern wurde der Angeklagte in diesem Fall dann letztlich wegen vorsätzlichen Vollrauschs verurteilt. So heißt das, also vorsätzlicher Vollrausch. Und dafür erhielt er eine Freiheitsstrafe von 4 Jahren.
Also dann ist es mit dem vorsätzlichen Vollrausch, das sollten wir noch erklären. Es ist nämlich so, dass wenn jemand aufgrund seiner Alkoholisierung schuldunfähig ist, dass dann im deutschen Strafrecht nicht mehr die eigentliche Tat, also in unserem Fall die Tötung des 82-Jährigen bestraft wird. Bestraft wird vielmehr das, ja, ich nenne es mal, sich betrinken. Dahinter steckt der Gedanke, der Täter muss, wenn er viel Alkohol konsumiert, zumindest billigend in Kauf nehmen, dass er infolge dieses Alkoholkonsums, dieses Sich-Betrinkens in einen Rausch gerät, ja, und dann in diesem Zustand eine schwere Straftat begeht, also beispielsweise eine Tötung.
Richtig, das ist in unserem Strafgesetzbuch in Deutschland in Paragraph 323a geregelt. Also Paragraph 323a Strafgesetzbuch. Dabei ist allein das sich Berauschen das zu ahnende Unrecht. Und die Höchststrafe für Vollrausch beträgt 5 Jahre. Für den juristischen Laien mag das irritierend sein. Mich irritiert das übrigens auch, um das hier mal zu sagen. Denn wenn jemand im Vollrausch jemand anderes tötet, kann er folgerichtig zu maximal 5 Jahren verurteilt werden. Ansonsten beträgt ja die Höchststrafe bei Totschlag 15 Jahre, also das Dreifache. Naja, und bei Mord gibt's lebenslänglich. Und für das Opfer ist das Ergebnis immer das gleiche. Es ist tot.
Also du hast es jetzt gerade auseinandergesetzt, Höchststrafe bei Vollrausch 5 Jahre, beim Tötungsdelikt wäre es 15 Jahre oder lebenslänglich. Das mag wirklich für manchen schwer zu verstehen sein, aber man muss das konstatieren, so will es das deutsche Gesetz.
Übrigens, Bettina, noch ein interessantes Detail am Rande. Ja, ich dachte damals fast, ich spinne. 4 Tage nach diesem Tötungsverbrechen auf dem ländlichen Anwesen, sozusagen im Nirgendwo, kam wieder ein Anruf in unserem Institut an, wieder etwa gegen Mitternacht. Das war also dann einer der Weihnachtstage. Wieder hatte ich Hintergrundsdienst und erneut ging es um ein tödliches Geschehen. Diesmal 2 Todesopfer und auch eine Untersuchung eines Geschädigten im Krankenhaus. Und wieder...
Lass mich raten, wieder spielte sich dieses Verbrechen in demselben kleinen Ort ab?
Exakt, geradezu unglaublich. Das war wirklich eine bemerkenswerte Duplizität der Ereignisse. Und in dieser ungewöhnlichen Konstellation habe ich das dann auch nie wieder erlebt. Das war also an einem Ort in Niedersachsen, wo ich vorher und nachher in mehr als 40 Jahren als Rechtsmediziner nie wieder an einem Geschehensort war und übrigens auch kein anderer Rechtsmediziner aus unserem Hamburger Institut. Also 2 wirklich sehr ungewöhnliche Tötungsdelikte mit sehr brutaler Begehensweise im Abstand von wenigen Tagen an einem sehr kleinen Ort, weniger als 500 Einwohner. Und die beiden Taten hatten wirklich nichts miteinander zu tun.
Also da muss das ja wirklich ein erstaunlicher Zufall gewesen sein, denn an ein schlechtes Karma der Bewohner oder an Ähnliches mag ich jedenfalls nicht glauben. Unabhängig von diesem Fall würde ich gerne in unserem heutigen Podcast noch eine Art Fazit ziehen. Also was kann die Rechtsmedizin bei der Aufklärung von Verbrechen realistisch leisten?
Also erstmal möchte ich ja aus meiner Erfahrung als Rechtsmediziner sagen, es gibt fast nichts, was es nicht gibt. Also wie zum Beispiel diese Duplizität der Ereignisse. Nichts ist unmöglich. Und auf der anderen Seite, wir sind im Bereich der Rechtsmedizin in den letzten Jahrzehnten wirklich extrem gut geworden. Unsere Untersuchungsmethoden sind sehr, sehr viel besser geworden. Und ich glaube, die Verbrecher haben es heutzutage mit uns Rechtsmedizinern echt schwer, beziehungsweise andersherum, die Beweisführung von Seiten der Rechtsmedizin ist inzwischen echt gut.
Ja, dann doch bitte mal ein Beispiel, wo so gute, so bemerkenswerte Fortschritte gemacht wurden.
Also, das haben die Zuhörer inzwischen auch schon vielfach gehört. Spurenkundlich reichen zur eindeutigen Identifizierung eines Täters allerkleinste Blutspritzer, ja, die man fast gar nicht sehen kann, oder beispielsweise einzelne Haare, Speichelspuren, Spermien, ähnliches. Also da ist die Identifizierung allerkleinster Spurenmengen möglich, auch an sehr ungewöhnlichen Asservaten wie Kleidungsstücke oder ja Tatwerkzeuge. Also die größten Fortschritte haben wir in der DNA-Technologie gemacht. Chemisch-toxikologisch muss man sagen, sind wir auch sehr viel besser geworden. Inzwischen können wir ja praktisch jedes Gift, jede Droge auch in kleinsten Konzentrationen nachweisen. Die toxikologischen Labors arbeiten mit den Methoden der Massenspektrometrie auf allerhöchstem Niveau. Also ich würde sagen, heute können wir jeden Giftmörder überführen oder jeden Todesfall durch Gift aufklären.
Also das sollte sich der Hörer sehr gut merken, wenn ihr überlegt, jemanden umzubringen. Lasst es lieber gleich sein. Die Rechtsmedizin wird euch sehr wahrscheinlich überführen.
Tja, und ganz enorme Fortschritte gibt es auch in der postmortalen Bildgebung. Damit sind solche Methoden gemeint wie Computertomographie, Magnetresonanztomographie, Ultraschalluntersuchungen. Die gehören heutzutage zur Routine. Damit kommt es allerdings auch zu der Situation, dass wir heutzutage nahezu sämtliche Toten in das Institut nach Hamburg bringen lassen, weil diese Ausrüstung durch die Bildgebung, ja unsere Bildgebungskette, tatsächlich nur am Universitätsinstitut gegeben ist. Außensektionen, also Sektionen in kleineren Städten, in Krankenhäusern, in Leichenhallen, bei Bestattern spielen praktisch überhaupt keine Rolle mehr. Also diese Bildgebungstechnik setzt voraus, dass man in einem großen Universitätsinstitut arbeitet.
Du sprichst gerade von der Bildgebungstechnik, die geht dann doch sicherlich sehr weit. Muss man denn dann überhaupt noch echte Sektionen durchführen, also im Sinne von das Skalpell ansetzen?
Ja, wir sprechen ja heutzutage schon von der sogenannten virtuellen Autopsie. Das heißt, das Messer, was wir einsetzen, ja, messerscharf, das ist tatsächlich die Bildgebung, vor allem die Computertomographie, mit deren Hilfe wir den Körper in dünnste Scheiben zerlegen können, virtuell, und auf diesen Scheiben dann ganz genau die Verletzungen verfolgen können. Wir können also Stichkanäle rekonstruieren, sehr exakt, Schusskanäle sehr exakt rekonstruieren, in den Körper hineinschauen, und neben der Computertomographie sind eben auch noch viele andere Techniken einzusetzen. Zum Beispiel auch die Endoskopie, und durch die Endoskopie kann man dann auch Substanzen aus dem Körper sichern für spezielle giftkundliche Untersuchungen. Also ich kann mir durchaus eine Situation vorstellen in ein bis zwei Jahrzehnten, in der die Rechtsmedizin ja nur noch selten das Messer in die Hand nimmt und die meisten Obduktionen tatsächlich per Bildgebung durchführen kann. Das wird sicherlich auch große Fortschritte bringen in Ländern, in denen Obduktionen vor allen Dingen aus religiösen Gründen besonders ungern gemacht werden.
Also ich darf das mal zusammenfassen. Wir reden davon, dass virtuelle Obduktionen möglich sein werden, ohne dass es einen einzigen Blutstropfen gibt.
Ja, so kann man das Bild durchaus zeichnen. Meine ganz persönliche Überzeugung heute ist schon noch, dass ich selber besonders gut so arbeiten kann, wie ich das gelernt habe, also tatsächlich mit dem Skalpell und mit dem Mikroskop. Aber die Entwicklung der Zukunft wird so sein, dass man dann auch die Obduktion insgesamt per Bildgebung auf dem Richtertisch nachvollziehen kann. Und dann können Staatsanwalt, Verteidiger und Richter vom Rechtsmediziner tatsächlich alle Anfragen am Richtertisch direkt beantwortet bekommen.
Also Fazit, Rechtsmediziner werden in Zukunft anders arbeiten, aber sie werden immer noch notwendig sein und möglicherweise entscheidend für die Urteilsfindung.
Ja, sie werden mit anderen Gerätschaften arbeiten. Wir werden dabei immer besser werden und wir werden hoffentlich tatsächlich immer mehr Täter immer besser überführen können.
Das ist doch ein schönes Schlusswort. Ich danke dir und freue mich auf unseren nächsten Podcast. Tschüss.
Ja, und tschüss.
Ein Podcast von Funke.
Weitere Podcasts vom Hamburger Abendblatt finden Sie in unserer Abendblatt-Podcast-App und auf abendblatt.de/podcast.
Professionals spend nearly half the workweek on written communication, so focus is important. With Grammarly as your AI writing partner, focus and quickly get through your work with relevant, real-time suggestions. And it works across 500,000 apps and websites, so you can sound more confident and persuasive wherever you write. 93% of professionals report that Grammarly helps them get more work done. Download Grammarly for free at grammarly.com/podcast. That's grammarly.com/podcast.
Your Honor, I'd like to present to the ladies and gentlemen of the jury with Exhibit B, a bag of Sweet Tango apples.
Mmm, boy, these apples are delicious.
And zesty? Mmm, and sweet.
Best I ever tasted.
Your Honor, I object. Overruled. Court dismissed. We need to recess to the grocery store for some sweet tango apples.
You love a great mystery, but not in the produce aisle. Be sure to reach for Sweet Tango, the most delicious tasting apple money can buy. Investigate where you can get yours at sweettango.com.